Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast hat einen Namen, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die wissen nicht so richtig, was der Mann, der hinter diesem Namen steckt, eigentlich alles macht. Herzlich willkommen im HR1 Talk, Rocco Schamoni.
Guten Tag.
Herr Schamoni, Sie sind Autor, Musiker, Schauspieler und Regisseur, also so eine Art Universalkünstler. Gibt es was Sie am liebsten machen?
Ja, also es gibt zwei Sachen, die mich ganz besonders anziehen. Einmal ist es das Musizieren mit größeren Gruppen von Musikern, sprich mit kleinen Orchestern oder großen Bands, weil dort sozial so unglaublich viel passiert in kurzer Zeit und eine große Dynamik hat. Und fast genauso gern habe ich das Agieren auf Theaterbühnen oder auf Filmsets, weil auch da wieder 5, 6, 7, 8 Leuten oder sogar größeren Gruppierungen soziale kleine Explosionen stattfinden. Und das zieht mich an.
Nun ist Rocco Schamoni, fangen wir ganz vorne an, ein Künstlername. Ihr richtiger Name ist Tobias Albrecht. Der ist doch gar nicht so schlimm. Also ich meine, da habe ich schon andere Namen gehört, wo Leute irgendwann auf die Idee gekommen sind, sich umzubenennen.
Aber als Shownamen für jemand, der so Las Vegas-mäßig um die Ecke kommen wollte, wie ich mit 18 Jahren als Tobias Albrecht. Stellen Sie es mal vor, in Las Vegas heute Abend Tobias Albrecht.
Da war Ronny Dangerblood die erste Idee, die Sie hatten für einen Künstlernamen.
Ronny Dangerblood war die erste Idee und dann hat mir jemand gesagt, als ich mit 19 auf eine Goldene Zitronentournee mitgegangen bin, ja, ist ein guter Name, Ronny Dangerblood, aber vielleicht für das ganz große Publikum ist da noch Luft nach oben und ich hatte eben diesen Namen Rocco Schamoni in der Hinterhand.
Und dann die Goldenen Zitronen. Da ist Georges Cameron dabei und da dachten Sie, da wollen Sie nicht hinten anstehen und haben dann gesagt, okay. Wie sind Sie auf den Namen Rocco Schamoni gekommen?
Der fiel mir über Georges Cameron in der Badewanne ein. Das ist wirklich so. Ja. Ich habe bei ihm gebadet und während ich gebadet habe, taucht dieser Name in meinem Kopf auf und eine komplette Geschichte dazu, wer ich denn sei. Und es war wie eine Eingebung und von dem Moment war ich das.
Diese Geschichte lassen wir uns gleich von unserem heutigen Gast natürlich erzählen. Rocco Schamoni ist heute mein Gast im HR1 Talk. Er hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Große Freiheit und das klingt nach einem St. Pauli-Roman. Wir reden drüber in 5 Minuten hier in HR1.
HR1, genau meins.
Hier ist der HR1 Talk, heute mit Rocco Schamoni. Rocco Schamoni, ein Künstlername. Erzählen Sie uns, wie sind Sie drauf gekommen?
Wie gesagt, das war eine Eingebung. Ich hatte das Gefühl, ich bin Rocco Schamoni, ich bin ein Dschungelkämpfer, der mit nacktem Oberkörper und einem Patronengurt um den Kopf gewickelt und einer abgesägten Luftgewehrflinte über die Hafenstraße laufen müsste, um diesen Namen zu skandieren, was ich auch gemacht habe. Und in Punkreisen, wo mich dann viele Leute als Roddy kannten, wurde dann dieser etwas laute, diese neue Figur gut angenommen, sagen wir mal so. Also innerhalb von einer Woche war der Name gewechselt und ich war Rocco Schamoni.
Interessant finde ich die Hauptfigur in Ihrem neuen Buch, die heißt Wolli Köhler, Wolfgang Köhler und dieser Name ist echt. Das heißt also, der Künstlername ist ein Künstlername und die Hauptfigur, die hat es wirklich gegeben. Wer war Wolfgang Köhler?
Wolli Köhler oder auch Wolli Indienfahrer war ein Bordelier, der seine größte Stunde in den Interviewbüchern bei Hubert Fichte gefunden hat. Hubert Fichte ist ein wichtiger Hamburger Schriftsteller und der hat 1969 bis 1974 oder sogar noch länger Interviewbücher gemacht mit Leuten, die sonst niemals zu Wort kommen. Sprich mit Rotlichtleuten, Strichern, Freiern, Wirtschaftern, einem Puffboss. Und dieser Puffboss war eben Wolli Köhler, Wolli Indienfahrer. Er heißt deswegen so, weil er später in den 70ern, 74, 75, durch ganz Indien zu Fuß gewandert ist, als Puffboss schon. Und diese Bücher waren sehr eindrucksvoll und haben mich früh beeinflusst, weil ich solche Gespräche vorher noch nie gelesen hatte.
Sie haben ihn persönlich auch kennengelernt, Wolfgang Köhler.
Genau. Mir sind zwei Bilder von Heino Jäger, meinem absoluten Lieblingszeichner aus Hamburg, angeboten worden. Und ich fragte, von wem die kommen. Und da sagte mir jemand von Olli Indienfahrer.
Nun hat dieser Wolfgang Köhler einen ganz besonderen Puff geleitet. Das war ein sozialistischer Puff. Erklären Sie uns, was ist ein sozialistischer Puff?
Ja, es war nicht ganz so. Er hat also seine Etage im Palais d'Amour eröffnet und wollte dann aus seinem Puff innerhalb kurzer Zeit einen kommunistischen Puff machen und hat seine Frauen, die 14 Frauen, die bei ihm die Zimmer gemietet haben, gefragt, ob sie dazu bereit wären, genau wie er, ihr Geld am Ende des Monats auf den Tisch zu legen und alles durch 15 zu teilen. Die Zuhälter der Frauen aber, er ist kein Zuhälter gewesen, er ist ein Zimmerwirt gewesen. Mhm. Die Frauen hatten alle eigene Zuhälter. Die haben sich dem maximal verweigert, weil die wollten ja nicht mit Wolli Köhler das Geld ihrer Frauen teilen, sondern die wollten das Geld selber ausgeben.
Das Einzige, was vom Sozialismus dann übrig geblieben ist, waren die Plakate von Che Guevara und von Mao Zedong, glaube ich, die hingen da an der Wand. Ne?
Die hingen bizarrerweise an der Wand. Müssen wir vorstellen, dass da also so spießige Hamburger Freier abends um 20 Uhr in diese Etage reinkamen und erstmal auf Mao Zedong geguckt haben. Das klingt nicht gerade nach Libido-Steigerung.
Nun ist in Zeiten von MeToo, würde ich mal sagen, es gewagt, einen Roman, in dem ein Puffbesitzer der Held ist. Er ist ja jetzt nicht irgendwie der Bösewicht in diesem Buch. Das kommt mir gewagt vor.
Ja, ist es auch. Aber dazu muss ich zwei Sachen sagen. Erstmal ist Wolli ja in diesem Buch Große Freiheit, was ich geschrieben habe, nicht Puffbesitzer. Sondern es ist die Geschichte eines Mannes, der im zweiten Teil Puffbesitzer wird. Im ersten Teil lesen wir eine klassische Geschichte von Breaking Bad, also von Schlechtwerdung. Jemand kommt auf den Kiez, der vollkommen unvorbelastet ist, dringt ein in diese Welt, lernt die Strukturen und Regeln kennen und wird dann ganz langsam gefärbt vom Milieu. Das ist das eine. Das zweite ist, ich kann doch nicht aufgrund der absolut berechtigt stattfindenden MeToo-Debatte, die wir gerade haben, einen historischen Stoff anders schreiben. Ich kann doch nicht so tun, als ob es in den 60er und 70er Jahren keine Gewalt gegen Frauen gegeben hätte und Prostitution eine schöne Zeit gewesen wäre.
Was ist denn Roman an diesem Buch und was ist tatsächlich Biografie? Kann man das überhaupt so klar trennen?
Das ist nicht ganz einfach. Ich habe natürlich extrem viel recherchiert und meine ganzen Fakten zu Hause an die Wand rangepinnt, 5 Meter lange Wand, wo ich dann so diese ganzen Zeitfakten drauf hatte und habe die versucht so zu verbinden, dass sie einen Ablauf ergeben, der für einen Leser einen Sinn macht. Das heißt, all das, was da passiert, ist zu 95% so passiert, aber nicht exakt in den Abläufen. Manchmal muss man irgendein Ereignis ein halbes Jahr nach vorne schieben oder einen Namen verändern oder einen Dialog selber schreiben, der etwas sinnvoll erscheinen lässt.
Große Freiheit ist nicht der erste Roman von Rocco Schamoni. Er hat vor ein paar Jahren schon mal einen sehr erfolgreichen Roman geschrieben, nämlich Dorfpunks. Auch über dieses Buch reden wir heute hier in dieser Sendung. Sie hören den HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Hier ist der HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Rocco Schamonis neuestes Buch heißt Große Freiheit und damit ist auch schon der Ort benannt, an dem das Buch spielt, St. Pauli. Herr Schamoni, was ist St. Pauli eigentlich heute? Ist es so eine Art Themenpark-Puff?
Das ist eine ganz gute Formulierung. Themenpark Puff. Also auf St. Pauli ist die Prostitution auch stark zurückgegangen. Ich glaube, die Zahlen der Damen, die dort arbeiten, haben sich halbiert innerhalb der letzten 20 Jahre. Also St. Pauli ist in allererster Linie eine riesengroße Melkmaschine. Das ist es immer schon gewesen, aber jetzt noch 10.000 Mal professionalisiert
als vorher. Dieses Wort Melkmaschine kommt auch in Ihrem Buch vor, wo tatsächlich die Leute, die auf dem Kiez sind, die Freier als, oder vielmehr das, was in den Bordellen passiert, als Melkmaschinen bezeichnen.
Ja,
ne?
Ja. Sie schreiben das so. Es geht vor allen Dingen um Abmelkung von Geld. Und Hamburg, speziell St. Pauli, ist eine Geldmelkmaschine. Und es geht darum, eben Übernachtungen zu erzeugen. Das ist die Währung, in der heute bezahlt wird, im Städtebusiness. Und Hamburg hat geschafft, in den letzten 15 Jahren, glaube ich, von 2 Millionen auf 12 Millionen Übernachtungen sich zu steigern, worauf man sehr stolz ist in Hamburg. Und darum geht es in St. Pauli.
Also heute kennt man, wenn man an St. Pauli denkt, Namen. Olivia Jones ist ein Name, den man kennt heutzutage, der mit St. Pauli in Verbindung gebracht wird. Oder auch der Besitzer von Schmidts Mitternachtstheater, der, helfen Sie mir,
wie heißt
der?
Littmann.
Corny Littmann, genau. Mhm. Dann in den 80ern Mucki Pinsner, da hat man mehr die Zuhälter gekannt. Wie war das denn auf St. Pauli zur Zeit von Wolfgang Köhler?
St. Pauli war Anfang der 60er Jahre ein Ort, der das hat mich zum Beispiel bei der Recherche sehr, sehr, sehr interessiert. Ein Ort der Selbsterfindung. Die ganze Clubkultur und die ganze Popkultur der späteren Jahre ist in diesen Jahren erfunden worden.
Der Star Club, die Beatles.
Star Club, ne? Die Beatles und so weiter und so fort. Die ganzen englischen jungen Beatbands. Beat muss man verstehen als Weiterentwicklung von Rock'n'Roll. Also das Schema von 3 Akkorden wird aufgebrochen. Es gibt eine komplett neue Welt von Musik. Und diese Beginne für diese große Popmusik, aus der wir heute immer noch zehren, die sind in den frühen 60er Jahren eben in Hamburg gelegt worden. Also wenn man sich da reinbegibt und da recherchiert, dann kommen da unglaubliche Perlen bei raus. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und eben auch die Clubkultur, die ja in Hamburg immer noch groß ist, hat da ihren Anfang gefunden.
Nun darf man natürlich auch nicht zu nostalgisch auf diese Zeit gucken. Man hört natürlich auch heute noch vom Star Club, in dem die Beatles aufgetreten sind. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass es da Kellner gab in diesem Club, die ihre Getränke teilweise mit Gewalt verkauft haben.
Ja, die haben sich vor die nicht zahlenden Jugendlichen hingestellt und man konnte sich aussuchen, ob man Cola kauft oder Bier kauft oder eins auf die Fresse kriegt.
Oder dafür bezahlt, dass man nichts kaufen muss und dafür den halben Preis irgendwie. Aber gut, wir reden über wie viel? 50 Pfennig, ne, damals.
50 Pfennig war die Möglichkeit. Also man konnte entweder ein Bier für eine Mark kaufen oder eine Cola für eine Mark oder 50 Pfennig zahlen, sodass man gar nichts kaufen muss und trotzdem bleiben darf.
Heute St. Pauli ist ein Ort für Kegelclubs und Junggesellenabschiede.
Das sowieso, das ist in der ganzen Innenstadt so, das ist grauenvoll.
Gibt es eigentlich noch Lokale, die Sie empfehlen können? Sind Sie noch ab und zu auf St. Pauli auf der Reeperbahn?
Bin ich, aber ich werde die auf jeden Fall nicht im Radio empfehlen. Ich will ja, dass die schön leer bleiben und dass nicht jetzt die nächste Schub kommt.
Gut, aber den Pudelclub, über den müssen wir schon reden nachher noch. Ja. Also, das Palais d'Amour, gibt es das noch? Das ist der Ort, in dem Wolli Köhler damals seine Zimmer vermietet hat.
Genau, das steht auf der Reeperbahn, heißt heutzutage Sexhaus und sieht noch genauso aus, bloß dass es rosa angemalt worden ist.
Der Autor, Schauspieler, Regisseur und Musiker Rocco Schamoni ist hier. Einen Beruf habe ich noch vergessen. Rocco Schamoni ist nämlich auch Clubbesitzer. Ne? Darüber werden wir hier im HR1 Talk auch noch reden, über den Goldenen Pudelclub in Hamburg.
HR1 Talk.
Rocco Schamoni ist heute mein Gast. Mein Name ist Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag, Herr Schamoni. Ihr Club, der Goldene Pudelclub, ist eine Institution in Hamburg. Wo ist dieser Club eigentlich? Das können wir doch zumindest verraten.
St. Pauli Fischmarkt 27. Das heißt, liegt eigentlich gar nicht genau am St. Pauli Fischmarkt, sondern ist unten in der Hafenstraße gelegen, hat aber diese Adresse.
Der Club wurde von Ihnen und Georges Cameron gegründet und hat dann eine bewegte Geschichte hinter sich. Es gibt ihn nach wie vor und Sie sind auch tatsächlich noch Teilhaber oder ist das nur Legende?
Nee, das Entscheidende ist, dass ich also meinen Teil des Gebäudes und des Geländes, das gehörte ja auch wirklich haptisch mir, vor jetzt genau 3 Monaten in eine Stiftung übergeben habe. Das waren beträchtliche Werte, die da jetzt quasi den Besitzer gewechselt haben. Das heißt also, meine Hälfte gehört jetzt der Golden Pudel Stiftung und die andere Hälfte gehört der Kassens Stiftung. Diese beiden Stiftungen ergeben zusammen ein Haus, das für alle Zeiten der Kunst gewidmet sein wird.
Weil Georges Cameron, wir haben den Namen jetzt schon öfter erwähnt, und Rocco Schamoni, das sind diese klingenden Künstlernamen. Nun hat man das ja im Zuhältermilieu in Hamburg auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das hat er ja bestimmt auch eine Tradition. Der ein oder andere wird vielleicht Negerkalle Svensen oder Schwensen noch kennen und dann Lackschuh-Dieter, der schöne Klaus, der 100-Jährige. In Ihrem Buch tauchen auch ein paar von diesen Figuren auf, Chinesen-Babs zum Beispiel.
Ja, wirklich, die gibt es auch noch. Die sitzt jetzt heutzutage in Jakarta und kümmert sich um die Orang-Utans im Zoo. Und die war damals eine große Nummer.
Und Schweinehans und Ochsenharry.
Das waren ein paar der brutalsten Typen, die damals rumgelaufen sind. Die waren wirklich hart.
Also wir spielen jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Und zwar von Shaggy Otis. Auch ein schöner klingender Name, wenn Sie mich fragen. Out of My Head, warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
Für mich ist das der perfekte Popsong. Da kommt alles zusammen, was ich gut finde in Soul.
Rocco Schamoni ist heute mein Gast im HR1 Talk und hier kommt Shaggy Otis. Der HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Herr Schamoni, Ihr erster Roman wurde gleich ein Bestseller, Dorfpunks. In diesem Roman beschreiben Sie Ihre Jugend in Lütjenburg. Damals ja ein Ort an der Ostsee, wenn ich richtig informiert bin, ne? Diese Richtung. Ja. Mhm. Nicht nur damals, sondern heute immer noch. Wie war das für Sie als Punk in so einem kleinen Ort aufzuwachsen?
Anstrengend. Wir waren 15 vielleicht und die anderen 5000 waren gegen uns und nicht alle zumindest, aber viele von denen, und es war ein Fight. Der hat ein paar Jahre gedauert.
Zeigen Sie mal her, meine Hand ist relativ groß, ja. Wenn Sie Ihre dagegen hatten. Doch, Ihre noch sogar noch ein bisschen kräftiger. Diese kräftigen Hände waren schon so, was wir nicht sagen, Ihr Markenzeichen, aber die haben Sie vielfältig eingesetzt, ne?
Ich hatte eigentlich ganz kleine, schwächliche Hände, aber dann bin ich Keramiker geworden und das Töpfern macht dann Hände sehr, sehr groß.
Ja. Ja, aber Sie haben auch, zumindest beschreiben Sie in diesem Buch, diese Hände dann auch dazu benutzt, um zu klauen und zu stehlen. Ne? Sie haben eine Weile einfach auch wirklich auf der Straße gelebt, so kann man sagen, ne? Und dieses harte Leben geführt.
Also immer wieder. Ich bin nach Berlin gefahren, ich musste gerade wieder nachdenken, wie ich wochenlang an der Möckernbrücke rumgesessen habe und geschnorrt habe, jeden Tag, von morgens bis abends. Also das kenne ich alles. Und in harten Bedingungen auch übernachtet, in abgerissenen Häusern, und das war schon
dagegen war es ein Kindergeburtstag im Schlafanzug oder im Morgenmantel der Mutter in die Schule zu gehen, oder?
Ja, bloß für meine Mutter war das natürlich schlimm. Die hat ja erstmal den Morgenmantel nicht wiedergefunden und dann später haben alle gesagt, ja, der ist in der Schule, den trägt dein Sohn.
Dann in diese Töpferlehre eingestiegen. Warum Töpferlehre?
Das war das Einzige, was es damals gab. Also ich wollte nicht wieder in die normale Schule zurückgehen und meine Eltern haben gesagt, du machst irgendwas. Und dann haben wir den Arbeitsbeamten gefragt, der meinte, ich habe hier eine Töpferlehre. Und dann gesagt, mache ich halt das.
Ich habe irgendwo ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Da sagen Sie, ich war mit 16 ein Arschloch.
Ja, nicht nur mit 16, auch mit 17, auch noch mit 21. Ich glaube, viele junge Männer sind, es dauert eine Zeit lang, bis sie von ihrem scheiß Ego-Trip runterkommen.
Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das nächste Thema komme. Wahrscheinlich einfach, weil ich so aufgeschrieben habe. Sie waren mit den Toten Hosen und den Goldenen Zitronen damals auf Tour als Musiker und haben da eine Rolle gespielt, den Pflaumen-August.
Das muss man leider so sagen, ja.
Ja, was war das oder was ist das, der Pflaumen-August?
Sorry, ich muss wirklich gerade herzlich lachen. Ja. Also ich bin der Backpfeifenmann gewesen. Mhm. Ja, also wenn die Zitronen als Erste gespielt haben und dann die Hosen kamen dazwischen, hatte ich sowas wie 10 Minuten und da habe ich 3 Songs gespielt und bin mit allem beschmissen worden, was die Leute dabei hatten. Tannenzapfen, Maiskolben, Erbsen, Kartoffeln, alles Mögliche. Ich war der Typ, der quasi die ganzen Frust des Publikums abbekommen hat, bevor die eigentliche Band des Abends kam.
Nun werden die Toten Hosen ja mittlerweile auf CDU-Parteitagen gespielt. Also, also ist Punk in der Mitte der Gesellschaft angekommen, oder?
Also nicht nur in der Mitte, auch am rechten Rand.
Sie waren sogar mal auf dem Cover der Bravo. Wie kam denn das? Also wenn man sich diese bewegte Geschichte anhört, von der Straße und dann Punkrock und dann Bravo ist ja, mehr Mainstream geht ja gar nicht mehr, schon damals nicht.
Ja, die Polydor, meine Plattenfirma, deren Chef damals Tim Renner war, die wollten mich unbedingt groß rausbringen und die haben das irgendwie durch einen Deal geschafft, dass die Bravo mich oben aus dem O rausgucken lässt. Aber viel besser ist, ich war ja auch im Donald Duck. Wissen Sie das?
Nein.
Erzählen Sie. Eines Tages vor, keine Ahnung, 15 Jahren kommt ein Freund auf mich zu und sagt, hier, dieses neue Donald Duck, schlag mal Seite 31 auf, aufgeschlagen. Und da sieht man lauter eingeborene Enten und Donald Duck, die sagen, wir wollen Rumba spielen und wollen irgendwie Instrumente spielen und wir wollen singen lernen wie Rocco Schamoni.
Aber damals in der Bravo haben Sie aus dem O von Bravo oben rausgeguckt. Genau. Ne? Da haben Sie reinmontiert. Tim Renner, Sie haben den Namen gerade erwähnt. Tim Renner ist ja nun auch eine Gestalt aus der Musikbranche, die auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Er ist mittlerweile SPD-Politiker und war dann später Manager von Rammstein. Das ist schon in der deutschen Musikbranche eine wichtige Figur gewesen.
Ja, aber auch eine problematische. Und er hat ja auch dann im Nachhinein eine ganze Menge an Unheil angerichtet, würde ich sagen, in Berlin. Jetzt zum Beispiel speziell mit der Volksbühne.
Genau, er hat da diesen neuen Manager, hat er nach Berlin geholt. Und das ist ja alles ziemlich in die Hose gegangen, ne?
Also ich glaube, mehr Unmut
der
kann man sich...
Chris Dörkon. Chris Dörkon, genau. Ja.
Mehr Unmut als Tim Renner kann man sich durch so eine Aktion nicht zugezogen haben.
Der Autor, Schauspieler, Regisseur und Musiker Rocco Schamoni ist heute hier im hr1 Talk. Jeder, der zu uns hier in die Sendung kommt, wird von uns überrascht. Im Fall von Rocco Schamoni waren wir nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, in der Vergangenheit von ihm nach einem Überraschungsgast zu suchen. Deshalb wird sich die Überraschung jetzt in Grenzen halten, Herr Schamoni. Am hr1-Telefonist Stefan Kai. Hallo, Herr Kai.
Hä? Party schon? Hallo, seid gegrüßt, ihr beiden. Hallo, Rocco.
Das gibt's doch nicht. Jetzt bist du schon wieder dabei.
Ja, ich bin's wieder dabei.
Ich glaube, angefangen hat das damals in der Sendung Zimmerfrei vom WDR. Da wurde Herr Kai richtig berühmt als bester Freund, bester Jugendfreund von Rocco Schamoni.
Sie können übrigens seinen Namen ruhig sagen. Er heißt Partyschaum.
Partyschaum.
Ja. Genau.
Ja, ja, Moment. Partyschaum, ne? Genau. Ja, genau. Schaumparty oder Partyschaum.
Schaumparty nicht.
Also Partyschaum. Gut, dann bleiben wir dabei. Und in Lütjenburg damals, Sie haben zusammen geraucht, abgehangen, die Schule geschwänzt, gerne auch an der Frittenbude. Was war denn das für ein Ort?
Stefan, weißt du das noch? Wie hieß der Typ nochmal?
Weiß ich das noch. Direkt an der See war das, bei Herrn Durmann. Das war direkt an der Ostsee, so ein kleiner Imbiss und da haben wir gerne abgefeiert. Und er war damals immer so genervt auf uns, ne, weil wir da natürlich immer ordentlich Randale gemacht haben. Aber wir haben natürlich auch ordentlich Geld dagelassen. Ne?
Stimmt.
Und nachdem wir dann irgendwann mal weg waren,
hat ist der Laden pleite gegangen.
Genauso war es.
Stimmt leider. Nein. Das war der beste Imbiss, den es auf der Welt gab, das muss man sagen.
Und immer Gummistiefel angehabt. Ne? Das war, glaube ich, auch Rocco Schamonis Markenzeichen damals, dass er ständig in Gummistiefel aufgetreten ist, oder?
Also wir waren auf jeden Fall Gummistiefel-Punks, das kann man so sagen.
Ja.
Ja.
Stimmt das eigentlich?
Tun, Herr Rocco mit den Gummistiefeln, ne?
Ja, ja. Sie haben auch, Herr Kai, nicht nur in Zimmerfrei damals Ihren Auftritt gehabt, sondern auch in der Verfilmung von Dorfpunks waren Sie dabei. Wie sind Sie da reingekommen?
Ja, natürlich durch Rocco, ne? Und da habe ich, na, wie gesagt, mit Dorle, das ist die Frau von Rocco, und mit der habe ich zusammen damals hier alles organisiert vor Ort, und dann habe ich auch noch eine kleine Rolle da mit gehabt und wurde vorher. War ganz nett. Also wie gesagt, wenn man schon so einen guten Freund hat, ne, der organisiert dann sowas immer. Ne?
Wenn Sie ihn heute sehen und an die Zeit von früher denken, das ist doch eine Entwicklung. Also ich meine, er sitzt vor mir, weißes Hemd, hat eine Weste an und dann die unvermeidliche, diese schwarz gerandete oder dunkel gerandete Brille, ne, goldene Uhr, Ring am Finger.
Genau.
Ja.
Genau.
Sind Sie zufrieden, was aus ihm geworden ist?
Na, natürlich bin ich zufrieden. Da kann man doch nur, wenn man einen Freund hat, aus dem sowas wird, da kann man doch wirklich zufrieden sein, oder?
Du alter Schleimer, Land, ne? du Schleimer, so, wir sprechen uns bald.
Erklären Sie uns noch, woher der Name Partyschaum herkommt.
Den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, als wir eine Band damals hatten zusammen. Ja, da kam irgendwie, ich glaube, das war so ein Wortspiel von Palais Schaumburg. Rocco sagt ja immer, das kommt von Schaumparty, dass irgendwo so ein Plakat hing und ich einfach nur den umgedreht hätte. Ne?
Aber wie gesagt. Danken Ihnen, dass wir Sie anrufen durften. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank,
Paddy,
Stefan Kai.
Gerne.
Paddy, ich melde mich.
Okay, dann wünsche ich euch auch. Ne?
Ich melde mich später bei dir, ne? Ich rufe dich an.
Ach nee, danke. Ja.
Sagen Sie mal, Herr Schamoni, stimmt es eigentlich, dass Sie mit Ihrer Tochter mal beim Tokyo Hotel Konzert in Gummistiefeln waren?
Ja.
Wo wir gerade über Gummistiefel gesprochen haben.
Es hat tierisch geregnet und ich musste sie auf den Schultern tragen. Und weil es unten so matschig war bei mir und ich kaum was sehen konnte, habe ich Gummistiefel getragen, ja.
Rocco Schambonis neuer Roman heißt Große Freiheit. Wir reden in der nächsten Stunde noch ein bisschen über dieses Buch und Sie können es auch gewinnen. Wir verlosen es dreimal, handsigniert von Rocco Schamoni. Und Rocco Schamoni kennt etwas, das besser ist als Sex. Auch darüber reden wir in der nächsten Stunde. Wenn das mal kein Cliffhanger ist, ne?
Ich bin gespannt.
Ja.
HR1 Talk.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Rocco Schamoni ist heute mein Gast im HR1 Talk. Hallo Rocco Schamoni.
Hallo.
Herr Schamoni, ich habe vor ein paar Minuten versprochen, dass wir ein Geheimnis lüften. Und zwar kennt Rocco Schamoni etwas, das besser ist als Sex. Weinen Sie uns ein, was ist das, Herr Schamoni?
Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ja. Ich bin schon so aufgeregt, dass Sie mir das endlich sagen werden. Also ich kenne natürlich viele Sachen, die man da einsortieren könnte.
Aha. Denken Sie nochmal an Ihren Talkshow-Auftritt bei Bettina Böttinger. Da haben Sie das nämlich gesagt.
Meinte ich damit Musik mit ganz vielen
Träumen. Ich bin ein bisschen irritiert, dass Ihnen das jetzt nicht einfällt. Sie haben damals gesagt, besser als Sex ist Lernen.
Ach so, natürlich, ja, das stimmt. Das muss man so sagen. Also man kann ja auch beim Sex lernen übrigens. Aber grundsätzlich das Lernen an sich, also der Begriff, also der Prozess des Lernens, das ist, das ist eine spezielle Form von Aufregung.
Ah, okay. Also ich stelle mir gerade vor, wenn das tatsächlich zusammengeht, also Lernen und Sex, dann hat auch Ihr Namensvetter Rocco Siffredi eine große Karriere vor sich.
Die hat er schon hinter sich.
Oder ich meine jetzt irgendwas mit Lernen statt irgendwas mit Sex, irgendwas mit Lernen.
Ich glaube, als Lernender hat er noch ganz viel vor sich. Das Sex-Ding ist vorbei.
Ja, aber wir müssen schon sagen, nicht jeder wird ihn kennen. Oder doch, wir können eigentlich, glaube ich, voraussetzen, dass die meisten ihn kennen. Rocco Siffredi ist einer der bekanntesten Pornostars. Ne?
Ja.
Ein Italiener, der, ich weiß nicht, Myriaden von Filmen gedreht hat.
Ja.
Ne? Und der ist mir sofort, merkwürdigerweise, als ich den Namen Rocco Schamoni auf den Tisch bekommen habe, ist der mir auch eingefallen. Aber der hat mit der Namensgebung, der hat wahrscheinlich auch bei George Cameron im Bad gesessen, als er sich diesen Namen überlegt hat.
Also ich glaube, Rocco Siffredi ist tatsächlich ein bisschen jünger. Ich glaube, der ist auf den Namen erst durch mich gekommen, auf seinen. Verstehen Sie?
Ah, das kann natürlich auch sein. Rocco Schamoni ist heute mein Gast im HR1 Talk. Wir reden gleich weiter über den neuen Roman von Rocco Schamoni. Er heißt Große Freiheit. Der HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Das neue Buch von Rocco Schamoni heißt Große Freiheit. Herr Schamoni, Große Freiheit, das ist ein Ort, das ist aber auch ein Lebensgefühl. Was ist es für Sie? Natürlich auch ein Buchtitel mittlerweile, nämlich Ihrer.
Also die Geschichte dieser Straße, die Große Freiheit, ist wirklich interessant, weil die beginnt ja bereits im 17. Jahrhundert, 1620 genau genommen. Und ist ein Ort, der quasi wirklich von Anfang an als freiheitsdefinierter Ort, auch von den Mächtigen seiner Zeit, gesehen wird und ausgewiesen wird. Die Leute, die nicht an Protestantismus und Katholizismus glauben, die müssen da hingehen. Ein Ort zwischen Hamburg und Altona. Die Leute, die frei arbeiten wollen und nicht nach Zünften arbeiten wollen, müssen da hingehen. Also mitten auf dem Acker entsteht eine Straße und die heißt dann dementsprechend Große Freiheit.
Und jetzt können wir natürlich auch, weil es auch in Ihrem Buch drinsteht, fand ich auch sehr schön, dass das endlich mal aufgeklärt wird, warum es auf St. Pauli heißt und nicht in St. Pauli.
Mhm. Kann sich das noch erinnern? Das war, glaube ich, deswegen, weil die Geschütze auf den, wie war denn das nochmal? Ich habe es gerade schon wieder
vergessen. Es war so ein Hügel, auf dem
diese genau, der Hamburger Stadt, Berg. Ja. Der Hamburger Berg war ein Hügel, der abgetragen wurde. Später, leider, das heißt jetzt immer noch Hamburger Berg, aber der Hamburger Berg wurde abgetragen, damit auf diesem Feld ein freies Schussfeld bestand zwischen den napoleonischen Truppen und den Hamburgern.
Der Hamburg-Roman scheint im Moment angesagt zu sein.
Wieso, wer macht das noch?
Es gab den Goldenen Handschuh, Roman von Heinz Strunk, und der ist auch gerade verfilmt worden, der Goldene Handschuh, um Fritz Honka, Massenmörder der 70er Jahre, und dann in ihrem Buch, ein Puffbesitzer, sind Mörder und schräge Vögel die interessanteren Charaktere für Bücher?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, es gibt Schriftsteller, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das vielleicht etwas abgegriffene Beispiel von Elena Ferrante, die braucht keine Mörder, um jemand einem nahe zu bringen.
Und das sind Romane, die vor allem in Neapel spielen und auch ja, von der Kindheit bis heute.
Genau, ja, obwohl es auch von, da von, viel Gewalt gibt.
Ja, 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 rein, ne?
Ja. Aber ich habe mir natürlich jemanden ausgesucht, der speziell ist. Und ich habe mir eben aber niemand ausgesucht, der ein Mörder ist. In meinem Fall sollte das jemand sein, der quasi für die andere Seite von St. Pauli steht. Der auch kein Schläger war und kein ultra gewalttätiger Zuhältertyp, sondern der als einer der wenigen das Rotlichtmilieu versucht hat, anders zu definieren.
Ihr Held, Wolli Köhler, bringt die Unterwelt mit der Welt oder die Welt der Bordelle und der Prostitution in Kontakt mit Dichtern und Intellektuellen. Hubert Fichte haben Sie genannt, Peter Rümkopf, Wolf Wondratschek. Was wollen diese Künstler in diesem Milieu?
Wolli war ein interessanter Vogel, hat viele interessante Dinge zu erzählen gehabt. Und ich glaube, es war verrucht. Man konnte damit provozieren, indem man sagte, wenn man unter Kollegen war, wir gehen heute übrigens in die Puffetage. Das wollte niemand glauben, dass man das wagt. Das war ein Grenzgang. Und ich glaube, man war dadurch vielleicht damals ein bisschen aufgewertet, indem man sich traute, dort hinunterzugehen in diese Welt.
Ist das heute noch möglich, dass man als Künstler sagt, jawohl, die Halbwelt ist genau mein Ding und ich verschweige das auch nicht, sondern mein Gott, dann gehe ich halt mal ins Bordell?
Nee, das kann das, also in Hamburg zumindest, ist das komplett totgeschwiegen. Es gibt diese Welt dort, aber es gibt niemanden, der von sich sagen würde, er geht dorthin. Ich kenne zumindest niemanden. Das findet hinter sieben Mauern statt.
Wenn Sie mehr über die Figur Wolli Köhler wissen wollen, dann lesen Sie das neue Buch Große Freiheit von Rocco Schamoni. Es ist eine Trilogie geplant.
Genau, zwei weitere Teile sind geplant und ich hoffe, ich schaffe das auch.
Sind Sie ein fleißiger Schreiber? Thomas Mann hat 3 Seiten am Tag geschafft. Wie viel schaffen Sie?
Aufgrund dieser Angabe von meinem Vater, dass Thomas Mann das so gemacht hat, habe ich mich gezwungen, eine Seite zu schreiben. Und jetzt schreibe ich aber mittlerweile auch mehr.
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Philippe Gion, der französische Schriftsteller, schreibt am Tag genau eine Seite.
Aha.
Und die fasst er nicht mehr an. Also viele überarbeiten ja. Dann, wie ist es bei Ihnen? Wird das nochmal überarbeitet? Nehmen Sie es nochmal in die Hand?
Unbedingt. Und zwar immer und immer und immer wieder, weil ich dann Sentimentalitäten feststelle und Schwachsinn und schlechte Formulierungen und so. Also ich muss mindestens 10-mal durchfegen, bevor die Seite...
Ja, Philipp, ja, einmal am Tag oder eine Seite am Tag und dann ist das Ding fertig oder muss fertig sein.
Das klingt nach einem sehr selbstbewussten, ambitionierten, sehr klugen Schriftsteller.
Rocco Schamoni, heute mein Gast im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Herr Schamoni, bereit für den HR1 Fragebogen? Das sind Fragen, die stellen wir jedem unserer Gäste. Interessant ist dann auch mal zu vergleichen, wie hat wer auf diese Fragen geantwortet. Bitte kurze Antworten. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
3 Euro.
Meine schönste Reise war?
Ich sage jetzt mal einfach Kreta.
Stolz bin ich darauf?
Ich bin grundsätzlich kein stolzer Mensch.
Mein Lieblingsessen ist?
Hirschbraten.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn, ja, gute Frage, was hasse ich denn? Ich hasse es, wenn Leute blindlings jemanden wie Trump folgen.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, mit meinen liebsten Menschen zusammen zu sein und einen schönen Abend verbringen zu können.
Ich höre im Radio gerne.
HR 1, 2 oder 3.
Sie glauben nicht, das ist das erste Mal, dass ich diese Antwort höre. Nein, nein. Das Schwierige an der Demokratie ist...
Dass man mit so viel Idioten so wichtige Sachen gemeinsam hinkriegen muss.
Bereut habe ich?
Bereut habe ich in meinem Leben sehr, sehr viel. Die Hälfte der Dinge, die ich gemacht habe, habe ich auch bereut.
Unterschätzt wird an mir?
Dass ich sehr bescheiden bin.
Haben Sie eigentlich die Tätowierung an Ihrer Wade bereut?
Nein, die habe ich nie bereut.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Bakunin.
Wer bitte?
Bakunin, der Chef des Anarchismus.
Okay. Peinlich war mir zuletzt?
Mir ist auch ständig alles peinlich. Also allein schon jetzt gerade von diesen Antworten sind mir die Hälfte peinlich gewesen.
Aha. Der Glaube?
Der Glaube ist ein schlimmes Werkzeug, mit dem die Hälfte der Menschheit unter Druck gehalten wird.
Ich habe Angst vor
dem Glauben.
Treue?
Treue findet im Herzen statt und nicht im Körper.
Mein Lieblingsfilm ist?
In dem Fall würde ich, glaube ich, sagen Themrock.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Normalerweise ist die Antwort jetzt bei Ihnen, das weiß ich, das hat es auch schon tausendmal gegeben. Vielleicht.
Also Sie wären der Erste, muss ich sagen. Nein, nein.
Ich hätte mich gerne im Nachhinein bei meinem Vater bedankt, der ist aber gerade vor kurzem gestorben für die Langmut, die er gehabt hat.
Das neue Buch von Rocco Schamoni heißt Große Freiheit und Sie können es bei uns gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Auf dem Cover welcher Jugendzeitschrift war Rocco Schamoni zu Beginn seiner Karriere? Auf der Bravo, der Poprocky oder dem Yps-Heft? Jetzt anrufen 0800 1, wir können auch peinlich sein, das ist überhaupt kein Problem. Also 0800 155 4 mal die 1 oder studiomail@hr1.de 0800 155 4 mal die 1. Jetzt nicht verraten, wo es war, aber war es eine peinliche Situation im Nachhinein? Oder?
Peinlich und stolz zugleich, ne?
Ah, okay. Also, wenn Sie es wissen, dann haben Sie die Chance, das neue Buch von Rocco Schamoni zu gewinnen. Große Freiheit, also Bravo, Poprocky oder Yps-Heft. Und Ihren Musikwunsch, den spielen wir jetzt auch. Cayetano Veloso, Michelangelo Antonioni. Warum dieser Song?
Weil ich das so unglaublich fand, dass dieser gigantische brasilianische Sänger einen Song über diesen unglaublichen Filmemacher geschrieben hat. Was ist denn das für eine geniale Idee?
Hier kommt Cayetano Veloso.
Silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera.
Der H1-Talk heute mit Rocco Schamoni und Klaus Reichert. Das Hamburger Universalgenie hat die Tazzi genannt, Herr Schamoni. Der Adriano Celentano des Nordens, das sagt Ina Müller. Und zum 50. Geburtstag schrieb die Welt über Sie, Hamburgs psychedelisches Multitalent wird 50. Kann man mit 50 noch Talent sein?
Ja, das kann man für immer sein.
Ist das schmeichelhaft, was ich gerade vorgelesen habe, oder gehört das eher zu den peinlichen Sachen?
Diese letzten drei Zitate hier,
ja,
die fand ich alle ganz gut.
Was kommt denn als nächstes bei Ihnen? Mal wieder ein Duett mit Michael Holm? Mendocino haben Sie zusammen mal gemacht?
Ja, also das würde ich jetzt gar nichts gegen sagen wollen. Aber ich habe ja schon Sachen geplant. Und es gibt zwei Sachen, die jetzt, wenn man so will, in der Röhre sind. Das erste ist ein Podcast, der auf Audible jetzt erscheinen wird, in einem Monat, zusammen mit Gerion Klug, der da heißt Auf der Bahn, über unser Leben, unser gemeinsames Leben auf Tournee. Und im September kommt beim Hamburger Label Tapete mein neues Album raus, das da wahrscheinlich heißen wird Endstation Leben.
Fliesen und Scheiße habe ich hier noch als Stichworte stehen.
Passt doch zusammen, oder?
Hat aber nicht mit der Musik irgendwas zu tun, auch nicht mit Ihren Büchern, sondern womit? Mit Schmuck hat das irgendwas zu tun, ne?
Das eine ist eine Schmuckkollektion, die heißt Scheiße bei Schamoni, die ich mit einem Hamburger Juwelier ersonnen habe, der dort heißt Jonathan Johnson, und die seit 5 Jahren sehr gut läuft. Viele Leute tragen mittlerweile Scheiße. Einfach nackt, einfach nur Scheiße auf der Haut.
Was hätte ich gesagt, auch ohne, dass sie irgendwie Schmuck designen. Aber na gut. Ah ja. Okay.
Genau. Und das zweite sind Fliesen, die ich selber herstelle, weil ich ja gelernter Keramiker bin.
Okay. Wir haben noch einen Musikwunsch für Sie, und zwar Talk Talk, I Believe in You. Was bedeutet dieser Song für Sie?
Der Song und vor allem Mark Hollis, ja, der gerade gestorben ist. Ne? Mhm. Mark Hollis ist jemand, der so tief in mich eingedrungen ist, wie vielleicht irgendwie nur zwei andere Musiker auf der Welt. Ich habe den so inhaliert, und wenn ich an ihn denke und seine Musik höre, dann stellen sich mir immer mal die einzelnen Nackenhaare auf, weil mich das so ausgefüllt hat. Seine Tiefe, seine Traurigkeit, seine Verzweiflung, seine Verlorenheit, seine Schüchternheit, seine Bescheidenheit, seine sich selbst Zurücknahme, der hat sich aus der Welt herausgelöscht in den letzten 15 Jahren.
Ich würde auch noch sagen, ich habe, als er gestorben ist, viele Nachrufe gelesen, die so berührend waren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so voller Wertschätzung steckten für diesen Menschen. Und interessant fand ich dieser Rückzug aus dem Musikgeschäft. In dem Moment, wo letztendlich, ja, also er auch von den Plattenfirmen, ich weiß nicht, ob man von Plattenfirmen überhaupt verstanden werden kann, aber er hatte irgendwie das Gefühl, nee, da macht er nicht mehr mit, und ist dann wirklich komplett
komplett ausgestiegen und nicht irgendwie wie viele Künstler, die dann irgendwie süchtig werden nach dem Erfolg und irgendwie gesehen zu werden. Und das hat ihm scheinbar nichts bedeutet.
Ganz im Gegenteil. Er hat natürlich den großen Vorteil, dass er durch seine frühen Hits genug Geld hatte, um sich verabschieden zu können. Mhm. Wenn ich das hätte, würde ich das auch schon längst getan haben. Ich kann aber nicht, muss weiterarbeiten. Aber das war wirklich also auch etwas sehr Berührendes an seiner Karriere, dass er gegangen ist.
Mark Hollis lebt. Das ist ein Stück, was Sie gemacht haben, nachdem bekannt wurde, dass er gestorben ist.
Das kommt auf dem Album raus. Das kommt aus der ganzen Tiefe meiner Verehrung für ihn.
Es gibt ein Video dazu und das können Sie sich angucken unter www.hr1.de. Und hier kommt der Song von Talk Talk, I Believe in You. Der HR1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Wenn Sie unser Gespräch bisher verpasst haben, also jetzt erst eingeschaltet haben oder nicht ganz bis 12 Uhr zuhören können, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Unser Gespräch gibt es dann nach 12 auch als Podcast. Rocco Schamoni ist Autor, Musiker, Clubbesitzer und Regisseur. Das klingt nicht danach, als würden Sie Langeweile kennen, Herr Schamoni, oder doch?
Doch, ich kenne das, aber ich vermisse es manchmal. Früher hatte ich mehr Langeweile, jetzt habe ich das mittlerweile alles so zugenagelt mit Projekten, dass das selten passiert. Langeweile ist einer der größten Luxusse, die man sich leisten kann.
Sie sind über 50, da ist man nicht mehr ganz so taufrisch, auch wenn man mittlerweile so von der Silbergeneration spricht und The Best Agers und was es da alles gibt. Macht sich das Alter bei Ihnen irgendwie bemerkbar?
Ja, genauso beschissen wie bei Ihnen.
Ja, okay, da können wir jetzt noch 3 Stunden weiterreden drüber. Bei mir sind es die Knie.
Ja, die Knie sind es und es sind die Zähne und vor allem die Augen. Ich kann auf einmal nichts mehr lesen und lauter so minimale Effekte an allen Stellen. Ich habe Rosazea bekommen, wenn ich muss mir ständig Puder ins Gesicht machen und so.
Meine Frau hat letztens zu mir gesagt, ich würde schlecht hören und so lange hat sie mich bearbeitet, bis ich wirklich beim Ohrenarzt war. Und der Ohrenarzt hat gesagt, okay, Sie hören nicht schlecht, Sie hören wunderbar, okay für jemanden, der Mitte 50 ist. Vielleicht hören Sie zu oft weg. Das war dann irgendwie nicht das Ergebnis dieses Hörtests, das meine Frau. Oder das Ergebnis wollte sie nicht hören auf diese Art und Weise. Was ist mit Midlife Crisis?
Ja, das ist ja das, was wir beide haben. Also zumindest ich. Ich kann davon berichten, aber ich habe es schon seit Ewigkeiten. Ich würde sagen, ich habe seit Ende 20 habe ich Midlife Crisis und die wird auch nicht mehr aufhören. Verbleibe ich bis zum Ende.
Würden Sie so weit gehen, das Depression zu nennen?
Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Felder. Die Midlife Crisis füttert die Depression, die ich sowieso habe, noch zuträglich.
In unserem Alter, wird der Horizont langsam sichtbar. Also 50 plus, sage ich jetzt mal. Macht Ihnen das Angst?
Grundsätzlich nicht. Ich habe eigentlich ein relativ zugewandtes eine Beziehung zum Tod. Ich habe mir auch gerade ein Buch gekauft, wo man nochmal die Methoden alle aufgezählt sind, wie man es machen kann. So, wenn es soweit ist, dass ich dann quasi das Schwert in der Hand behalte.
Aber also Sie haben sich vorgenommen, da das Heft nicht aus der Hand zu geben, sondern selbstbestimmt zu sterben.
Genau, definitiv. Und zwar, wenn ich weiß, ich bin krank geworden, dann werde ich mir diese Substanzen besorgen und werde vorbereitet sein. Aber wenn ich mich auf diesen Moment des Todes einlasse, und ich habe es jetzt zweimal miterlebt, einmal bei meiner Mutter, einmal bei meinem Vater, dann gibt es dann doch Momente, wo ich denke, wow, das ist aber echt ein krasser Schritt.
Wie schaut der Rebell von früher aus den 70er Jahren auf die Jugend von heute?
Vorbehaltlos. Ich kann über die Jugend von heute so wenig sagen, wie meine Eltern über mich sagen konnten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es für sie schwieriger ist, sich in Erregung versetzen zu können, als wir das damals konnten, weil die Gegnerschaften einfacher zu erkennen waren damals.
Es gibt ein paar wenige Leute, die immer noch Punks sind, also die mit 50 nach wie vor Punks sind, die diesen Style nie verlassen haben. Haben Sie dazu eine Meinung? Ich meine, Sie haben sich ja zumindest äußerlich total verändert.
Meinen Sie jetzt die Toten Hosen?
Die meinte ich gerade nicht, aber doch, so ein bisschen dann vielleicht schon. Also so richtig Punk sind sie ja nicht mehr. Sie geben immer sich noch so ein bisschen roughes Image. Aber ich meine wirklich, ich habe letztens jemanden auf der Straße gesehen, Sicherheitsnadel in der Backe und so ein bisschen Iro und dachte, naja, also 50 plus ist er bestimmt.
Ja, ich glaube so, also wenn der jetzt vor 3 Jahren Punkrocker geworden ist, dann ist das alles richtig und gut. Wenn er aber seit 35 Jahren Punkrocker ist, dann ist nichts passiert in seinem Leben, schätze ich mal.
Bräuchten wir heutzutage ein bisschen mehr Punk?
Ich würde es gar nicht unbedingt Punkrock nennen, sondern mir fehlen Freaks. Mir fehlen im öffentlichen Straßenbild und in der Welt Leute, die den Mut haben, über Grenzen zu gehen, an Ränder zu gehen, sich extraordinär zu benehmen und so. Die Leute sind so wahnsinnig angeglichen aneinander. Alle sind gleich.
Der H1 Talk heute mit Rocco Schamoni. Sein neuester Roman heißt Große Freiheit. Herr Schamoni, gibt's was, und ich meine jetzt zunächst mal beruflich, was Sie unbedingt noch machen wollen? Neue Platte kommt, Film in Planung, Buch ist jetzt gerade da.
Also ich würde gerne, die freudvollste Arbeit ist für mich, mit Musikern zusammenzuarbeiten oder Filme zu drehen. Theater finde ich auch ganz toll. Aber eigentlich würde ich mich konzentrieren darauf, gerne Filme zu machen. Denn in Filmen kann man ja auch Musik auftauchen lassen. Am liebsten würde ich gerne auf Filmarbeiten zuarbeiten. Das tue ich auch die ganze Zeit. Ich liefere auch die ganze Zeit Bücher und Skripts ab und so. Jetzt sind gerade 3 Möglichkeiten, liegen quasi bereit. Und vielleicht wird es in dieser Zeit wieder was geben.
Was planen Sie noch als Mensch?
Also eigentlich möchte ich mich stark um meine zen-buddhistische Seite kümmern und versuchen, mich runterzukriegen, mich zu beruhigen, mich abzukehren von den Eitelkeiten der Welt. Und das wird in Zukunft eine größere Rolle spielen.
Wenn Sie auf Ihre Karriere als Künstler gucken, gibt es etwas, was Sie bereut haben? Vielleicht sich als Punk damals nicht genug reingekniet zu haben und vielleicht sowas jetzt heute zu sein wie Campino von den Toten Hosen, also fast schon so Ikone. Sie sind eine Ikone in Künstlerkreisen, in Journalistenkreisen, da kennt sie jeder, aber so der ganz große Wurf wie die Toten Hosen, der war ja nicht dabei. Bisher, vielleicht kommt er ja noch.
Aber dann geht es ja nur um Erfolg dabei, ne? Das hat ja nichts mit der quasi Einstellung zur Welt zu tun. Also ich habe die Dinge so gemacht, wie ich sie machen konnte. Ich konnte sie nicht besser machen. Und insofern gibt es daran jetzt nichts zu deuteln. Ich finde ganz viel von dem, was ich gemacht habe, heute verbessernswert. Aber das heißt nicht, dass ich ein anderes Leben gewählt hätte, um erfolgreicher gewesen zu sein.
Im H1 Talk ist es üblich, dass wir von unseren Gästen am Ende der Sendung immer eine Lebensweisheit bekommen. Kann auch ein Gedicht sein oder eine Songzeile, die Ihnen viel bedeutet. Was bekommen wir von Ihnen? Was würden Sie den Leuten gerne am Sonntagmittag mitgeben auf den Weg?
Ich sage Ihnen einen Spruch, der mir gerade zugeflogen ist, aus mir selbst heraus. Den finde ich, glaube ich, ganz gut. Und zwar klingt so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber ich lasse ihn mal raus. Das Maß der Liebe ist die Freiheit, die man sich gegenseitig zubilligt. Und die Kunst der Liebe ist das Maß zu erkennen.
Das haben wir jetzt ein paar Sekunden wirken lassen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Rocco Schamoni, heute im HR1 Talk. Große Freiheit heißt der neue Roman von Rocco Schamoni. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank auch.
HR1, genau meins.